offenen Ohren und hoffentlich offenen Herzen auf sein Wort, durch das er immer wieder neu zu uns redet. Ich lese euch einen Text heute Morgen. Gerne dürft ihr den in euren eigenen Bibeln aufschlagen, aber ich sage euch gleich, es wird euch etwas Mühe kosten, den zu finden. Ich lese aus dem Buch des Propheten Habakuk, aus dem zweiten Kapitel, die ersten vier Verse. Da sagt Habakuk: Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Dann ist noch am Predigtzettel eine gedruckte Überschrift reingerutscht in den Fließtext. Die zweite Antwort des Herrn heißt es dann: Da antwortete mir der Herr und sagte: Was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Soweit aus Habakuk. Sind wir mal ganz ehrlich, wir hatten dieses Jahr schon mal irgendwann in Habakuk gelesen. Wow, es gibt tatsächlich Leute, die dieses Jahr schon Habakuk gelesen haben. Aber so furchtbar viele sind es nicht. Das ist ja jetzt nicht so das typische Buch, das man so regelmäßig liest. Ja? Aber die meisten von uns hätten wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten, das beim Blättern so erstmal zu finden. Wo war das nochmal? Genau so irgendwo in den 12 kleinen Propheten im Alten Testament überblättert man ganz schnell und alles und dann die Reihenfolge. Oh, war ja. Dabei ist das Buch unheimlich interessant. Ein Zwiegespräch eines Propheten mit Gott, ein ganz ehrliches Gespräch von einem Mann, den Gott als Prophet nach Juda ins Südreich gestellt hat. Also Israel war seit ungefähr 300 Jahren ein geteiltes Reich. Nach Salomo hat sich das dann ja gespalten in ein Nordreich und ein Südreich. Und beide haben so ihre Schwierigkeiten gehabt, so in der Beziehung mit Gott. Im Südreich, in Juda, da gab es immer mal wieder Könige, von denen heißt es dann in den Königebüchern und in den Chronikbüchern, er tat, was dem Herrn gefiel, aber das werden mehr und mehr die Ausnahmen. Im Nordreich ist es schon so, dass es von vornherein keinen einzigen gibt, über den das gesagt wird. Sondern da gibt es nur schlechte Könige und entsprechend schlecht benimmt sich auch das Volk. Die haben Gott schon längst vergessen. Gott hat durch seine Propheten immer wieder Gericht angekündigt für den Fall, dass das Volk sich nicht ändert und zu ihm zurückkommt. Und tatsächlich ist es dann auch passiert. Im Jahr 622 vor Christus kamen, wie von Gott angekündigt, die Assyrer, damals so die große Weltmacht mit der Hauptstadt Ninive, die kennt ihr vielleicht aus dem Noah-Buch, aus dem Jonah-Buch, nicht aus dem Noah-Buch. Irgendwie habe ich da jetzt, die Javonics haben mich da ganz durcheinander gebracht mit Noah und Jonah und so, glaube ich. Aus dem Jonah-Buch, ja, kennt ihr die? Die nehmen ganz Israel einfach mit, das Nordreich, als Gefangene. Das Gottesgericht ist eingetroffen und die Tatsache ist, mit dem Nordreich Israel geht es zu Ende. Keiner weiß genau, was dann passiert ist. Die haben sich irgendwo zerstreut, in andere Völker aufgelöst, was auch immer. Tragisch eigentlich für das Volk, das Gott erwählt hatte als sein Volk, das ihm so viel wert war wie sein eigener Augapfel, schreibt er mal, mit dem Gott so viel vorhatte und jetzt gibt es das einfach, also 10 von 12 Stämmen gibt es einfach nimmer. So. Und dann gibt es noch das Südreich. Da sieht es aber nicht viel besser aus. Auch da interessiert sich keiner für Gott und mittendrin lebt der Habakuk, versucht Menschen von Gott zu erzählen, ist nicht besonders erfolgreich, weil es keinen interessiert und er kommt mit seiner Klage zu Gott. Und er redet ganz ehrlich und offen mit Gott und sagt: Herr, wie lang willst du dir das eigentlich noch angucken? Wie lang dürfen die Menschen einfach alles machen, was sie wollen? Und das ist scheint's egal, ob man jetzt Gott nachfolgt oder nicht. Es hat ja eh keine Konsequenzen und jeder macht sein eigenes Ding. Da kommt so dieser frustrierte Prophet raus. Und manche von uns würden das schon mal für furchtbar ungeistlich halten, wie der mit Gott redet. Aber das ist genial. So kann man mit Gott reden. Das sehen wir immer wieder in den Psalmen und als Menschen, die einfach zu Gott kommen und sagen: Herr, ich verstehe das nicht. Und Gott sagt nicht: Sag mal, was fällt dir eigentlich ein, mit mir so zu reden? Sondern Gott gibt ganz ehrlich Antwort. Und er fängt damit an, dass er Habakuk erklärt, dass es nicht unendlich läuft, aber dass er Gnade zeigt, dass diese Gnade aber auch ein Ende haben wird und dass die Strafe kommt. Diesmal sind es nicht die Assyrer, die sind es die Babylonier, die heißen beim Habakuk, je nach Übersetzung vielleicht auch Chaldäer, wenn ihr entsprechende Bibelübersetzung habt. Die werden kommen und über das Südreich wird eine genauso große Strafe kommen, wenn die nicht auf Gott hören. Ja, Moment mal, sagt Habakuk, aber das kann es ja auch nicht sein, Herr. Das heißt, hier in unserem Land gibt es Menschen, die folgen dir nicht nach und dann bestrafst du die, indem du Leute schickst, die noch viel schlimmer sind. Die glauben ja gar nicht an dich. Die rennen irgendwelchen heidnischen Götzen nach. Die bringen Menschenopfer und was weiß ich was nicht alles. Die begehen die größten Scheußlichkeiten und die, Herr, sollen jetzt dein Instrument sein. Und dann antwortet Gott wieder und sagt, nein, schau mal, auch über die wird das Gericht kommen. Und so entsteht ein ganzer Dialog, ein unheimlich spannendes Zwiegespräch, in dem Gott seine Absichten, aber auch immer wieder seinen gnädigen Plan erklärt dem Habakuk. Dem Habakuk, der in seinem Land steht, sich so sieht als der Wächter auf dem Turm und so umschaut, was so passiert. Und mittendrin dieser Text, der Text überhaupt, der aus diesem Buch, das für uns zunächst mal ein historisches Ding ist und ein interessantes Gespräch von vor langer, langer Zeit, aber den Text, der es zu absoluter Berühmtheit gebracht hat, weil dieser Text heute, oder eigentlich der letzte Vers davon, dreimal im Neuen Testament zitiert wird. Und zwar immer genau dann, wenn es um den absoluten Kern des Evangeliums geht. Und das möchte ich heute gerne mit euch anschauen. Es geht um Evangelium, es geht um Rettung, es geht um Gerechtsein vor Gott. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben, erklärt Gott dem Habakuk. Und diesen Vers zitiert als erstes Mal der Paulus an einer der bekanntesten Stellen des Römerbriefs. Dort schreibt er im Römerbrief in Kapitel 1, Vers 16 und 17, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, wenn er glaubt. Da haben wir den Habakuk von damals. Und damit sind wir am Kern der guten Nachricht angekommen. Evangelium, sagt Paulus, da geht's um Gerechtigkeit. Der Gerechte wird leben. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Problem. Denn wer ist denn dieser Gerechte, um den es hier geht? Römer 1, Vers 16 und 17, das ist noch die Einleitung zu dem Brief, der vielleicht am geläufigsten ist, wenn es darum geht, Evangelium zu erklären. Ab Vers 18 geht es dann so richtig zur Sache. Da heißt es nämlich als nächstes, denn der Zorn Gottes ist ausgegossen über die ganze Erde. Und dann wird Paulus erstmal fast drei Kapitel damit verbringen, uns zu erklären, wer genau dieser Gerechte denn ist, der leben wird, nämlich niemand. Da redet er über die Heiden, die leben, wie wenn es Gott nicht gäbe, die alles falsch machen und dann, als die sich wahrscheinlich die jüdischen Leser so gerade auf die Schulter klopfen anfangen und sagen, gut, dass wir nicht so sind, da redet er über die Juden und sagt, wie es dies auch nicht interessiert, was Gott möchte, wie die auch das Gesetz Gottes, das er ihnen gegeben hat, übertreten. Und damit es alle kapieren, fasst das dann spätestens im dritten Kapitel im Vers 23 zusammen und sagt, jeder Mensch hat gesündigt, keiner kann sich rühmen vor Gott. So, der Gerechte lebt durch den Glauben, aber das Problem ist, den Gerechten gibt's nicht. Dumm gelaufen. Und dann kommt Evangelium. Dann erklärt Paulus ab dem dritten Kapitel, dass Gott jetzt eine neue Gerechtigkeit geschaffen hat durch Jesus Christus. Und er redet von diesem Jesus, der selber sündlos gelebt hat, für uns ans Kreuz geht und jetzt kommt das Spannende. Dessen Gerechtigkeit Gott uns jetzt anrechnet, wie wenn das unsere wäre. Paulus sagt, durch Jesus Christus bin ich in der Lage, dass wenn Gott mich anschaut, dann sieht er nicht mehr all den Schmutz, all den Dreck, all das, was ich aus meinem Leben gemacht habe, all das, was schiefgelaufen ist, all das, wo ich nicht nach Gott gefragt habe, all die Sünde, alles das, was mich belastet, das sieht Gott nicht mehr, sondern wenn er mich anschaut, dann sieht er die Gerechtigkeit seines eigenen Sohnes. Dann sieht er diesen Jesus, der sündlos, unschuldig am Kreuz stirbt und damit für mich stirbt. Und Gott, und da benutzt Paulus ganz interessante Terminologie aus dem Kaufmännischen, er sagt, Gott schreibt mir das auf mein Konto gut. Diese Gerechtigkeit Jesu ist jetzt meine Gerechtigkeit. Das ist ganz wichtig, dass ich das verstehe. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt, das klingt ganz nett, aber diesen Gerechten gibt es nicht und ich werde nie dieser Gerechte sein, wenn es nur nach mir geht. Ich kann das nicht leisten. Es gibt keinen Mensch, sagt Paulus, der das leisten kann, vor Gott sein ganzes Leben lang alles richtig zu machen. Das hat jeder Mensch versagt. Und bevor uns Gott abschreibt, sendet er seinen Sohn. Und er schreibt uns dessen Gerechtigkeit gut. Gott guckt mich heute an und sagt, wow, da steht ein Gerechter. Nicht, weil ich so ein toller Kerle bin und auch noch Pastor und alles, ja? Sondern weil er mich anschaut und Jesus sieht. Nicht, weil ich Jesus bin oder weil ich so toll lebe wie Jesus. Aber weil Gott entschieden hat in seiner Gnade, die Gerechtigkeit Jesu als meine anzusehen. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Diese ganze Gerechtigkeitssprache kommt damals aus dem Gericht. Deswegen habe ich diese Predigt Freispruch getauft. Und das ist das, was hier letztlich passiert. Gott als der Richter, als der gerechte Richter, stellt nicht einfach fest, ach ja, die Sünden, die vergessen wir jetzt halt mal. War ja nicht so schlimm, schwamm drüber, fangen wir einfach nochmal bei Null an. Aber Gott schaut meine Akte an und er sieht Jesus Christus und dann kann er feststellen, dass ich unschuldig bin. Gott spricht mich frei. Auch das zweite Zitat vom Habakuk stammt von Paulus. Aus einem ganz ähnlichen Zusammenhang, das steht im Galaterbrief. Der Römer und Galater zusammen, das ist so der Kern von dem, wie Paulus Evangelium erklärt. Wenn du wirklich Evangelium mal von A bis Z durchdekliniert haben möchtest, dann lies diese beiden Briefe. Das ist unglaublich spannend. Und im Galaterbrief, im dritten Kapitel, schreibt Paulus Folgendes. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Das heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, passt auf, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Glauben, nach dem Grundsatz Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Wenn Paulus im Römerbrief den Aspekt Gerechtigkeit betont, dann betont er hier den Aspekt Glaube. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und das Evangelium, ganz kurz zusammengefasst, ist, wenn ich dieses Angebot Gottes im Glauben annehme, dann spricht Gott mir Vergebung und Gottes Kindschaft zu. So einfach geht das. Da muss man nicht erst mal 10 Jahre lang sich bewähren. Da muss man keine großen Heldentaten vor Gott begehen. Da muss man nicht erst einen Heiligenschein tragen, der so groß ist, dass man immer durch eine normale Wohnungstür durchpasst. Sondern man muss im Glauben ergreifen, was Gott mir in Jesus anbietet. So einfach ist Evangelium. Und da kommt das Problem. Denn das ist uns oft zu einfach. Und wir fangen an, mit Begriffen um uns zu werfen, wie billige Gnade und so. Und das kann ja gar nicht sein, dass man bloß, weißt du, das ist ja, dann kann ja jeder, was er machen, was er will. Und am Schluss glaubt er halt. Und ja, aber genau das ist es, was Gott hier sagt. Am Schluss glaubt er halt. Nur eine Sache muss uns klar sein. Mit einfach hat das alles überhaupt nichts zu tun. Das klingt so simpel. Glaubst halt und dann bekommst du es alles. Und was das ausklammert, wenn ich sage, das ist so einfach, ist alles das, was vorher passiert ist. Alles das, was Gott geleistet hat. Und das war alles andere als einfach. Gott schickt seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt, damit er an meiner Stelle, an diesem Kreuz stirbt. Der nimmt all die Schuld der Welt und sogar meine auf sich. Und stirbt dort verlassen von der Welt, verlassen von seinen Freunden, verlassen von seinem Vater, ganz einfach und ganz einsam und unter großer Qual. Der schreit dort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der leidet an meiner Sünde. Und Gott, der Vater, schaut zu, wie sein einziger Sohn stirbt. Mit einfach hat das alles überhaupt nicht das Geringste zu tun. Aber Gott hat beschlossen, dass er den komplizierten Teil auf sich nimmt. Dass er das leistet, was ich nicht leisten kann. Nämlich, dass er in seinem Sohn Jesus Christus unschuldig für mich stirbt, damit ich frei sein kann. Der Gerechte wird leben durch den Glauben. Dieser Schritt ist der allereinfachste in diesem ganzen großen Ding, was hier passiert. Aber dieser Glaube hat ja einen Inhalt. Und er nimmt all das an, was Gott bereits für mich getan hat. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Drittes Habakkuk-Zitat. Diesmal zumindest vermutlich, nicht von Paulus. Das vermutlich deswegen, weil es aus dem Hebräerbrief kommt und wir ganz einfach nicht wissen mit letztgültiger Sicherheit, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Das steht nicht drin in diesem Brief. Es gibt Leute, die glauben, dass es Paulus war und andere glauben, dass es jemand anders war und letztlich gibt es einen großen Streit und keiner weiß es besser wie der andere, weil es einfach nicht drin steht. Ja? Wer auch immer das geschrieben hat, auch er zitiert Habakkuk und zwar im 10. Kapitel. Da heißt es, ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Da haben wir ein bisschen andere Übersetzungen, aber letztlich genau das Gleiche. Der Gerechte lebt, weil er glaubt. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde ich auch mich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Wenn Paulus im Römerbrief die Gerechtigkeit betont hat und im Galaterbrief den Glauben betont hat, dann betont, wer auch immer das war, der diesen Text geschrieben hat, der betont das, was dazwischen steht, nämlich das Leben. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Der Gerechte wird nicht einen netten Tag haben, weil er glaubt. Oder ein tolles, wärmendes Gefühl ums Herz. Und schöne Gemeinschaft in tiefgreifenden Gottesdiensten. Das alles wird der Gerechte vielleicht auch erleben. Das wünsche ich jedem, der glaubt und diesen Weg geht. Aber worum es hier geht, ist deutlich mehr als nur solche kleinen Nebeneffekte dessen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Nein, schreibt der Hebräerbriefschreiber, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Es geht um die Frage, Leben oder kein Leben. Glaube rettet Leben oder mehr noch, überhaupt der Glaube erst schenkt Leben. Und wer das begriffen hat und wer das ergreift und sagt, ich glaube an Jesus, der Gott schenkt mir Gerechtigkeit, der empfängt von Gott neues Leben und dem gehen die Augen auf darüber, was für ein großer Unterschied das ist. Denn neues Leben heißt nicht bloß irgendwie verlängert oder nochmal bei Null angefangen oder was auch immer. Neues Leben heißt eine ganz andere Qualität von Leben, heißt göttliches Leben. Heißt Leben, so wie Gott es sich vorgestellt hat, wo er Teil davon ist. Neues Leben heißt auch eine andere Quantität von Leben, denn es heißt ewiges Leben. Ein Leben, das nicht nur mehr begrenzt ist und dann irgendwann ganz schrecklich zu einem Ende kommt, sondern ein Leben, das über den Tod hinausschaut in die Ewigkeit zu Gott. Das heißt neues Leben. Und wer bekommt das? Der Gerechte, weil er glaubt. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das ist die Botschaft, die da drin steht. Das ist das Angebot Gottes. Da geht es nicht nur um das Ausradieren von Einträgen in der Akte. Da geht es nicht nur um die Mitgliedschaft in irgendeinem frommen Club, sondern da geht es um Leben oder Tod, um Leben oder Nichtleben, um das einzig wahre Leben. Das bietet Gott an, dem, der es ergreift, weil er glaubt. Dieser kleine Habakuk-Text, ich weiß nicht, ob du den jemals schon bewusst gelesen hast, bringt es mitten hinein in den Kern der guten Nachricht. Ist übrigens auch einer der Texte, über den Martin Luther gestolpert ist. Und wenn wir nächste Woche Reformationsfest feiern, dann merkt er vielleicht, dass es nicht ganz zufällig ist, dass ich heute über dieses Thema gepredigt habe. Das ist der Kern. Darum geht's. Sola fide, heißt es beim Luther. Allein durch den Glauben. Ja. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ein kurzer Satz. So viel Inhalt. So viel Grund, Gott zu danken, so viel geniale gute Nachricht, um anderen weiterzuerzählen. Du kannst gerecht sein und leben, weil du glaubst. Lass uns beten. Jesus, es ist unglaublich festzustellen, dass ich hier heute vor dir stehe, als Gerechter, als Freigesprochener, als Unschuldiger, nicht weil ich so toll bin, aber weil du das in meinem Leben gemacht hast. Du warst bereit für mich ans Kreuz zu gehen, dort meine Schuld zu tragen und Vater, du rechnest mir die Gerechtigkeit Jesu an. Das ist genial. Dieser kurze Satz hat es in sich. Dieser kurze Satz ist gute Nachricht, weil er mein Leben verändert hat. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr begeistert er mich. Mit dieser guten Nachricht möchte ich die Menschen um mich herum begeistern und anstecken. Ich möchte allen erzählen, dass auch sie dieses Leben finden können. Gerechtigkeit vor dir finden können durch den Glauben an diesen Jesus Christus. Präg du mir diese Botschaft ganz tief ein in mein Herz. Komm du und begeistere du mich, begeistere du uns. Danke Jesus für das neue Leben, das du schenkst. Wir wollen es ausleben, begeistert, sichtbar. Für dich. Danke, dass wir es im Glauben ergreifen dürfen. Amen. Lass uns Gott antworten in der Zeit des